Dubai, die Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr als 3 Millionen Menschen aus aller Welt leben in dieser Stadt, in der rund um die Uhr etwas los ist. Riesige Wolkenkratzer, eine atemberaubende Skyline, breite Straßen und fast immer ein blauer Himmel und warme bis heiße Temperaturen. Das ist eine Stadt, in der es sich leben lässt. Und Dubai, das ist auch einer der größten Flughäfen der Welt mit einer der größten Airlines der Welt. Und mit einem Kapitän der Fluggesellschaft, der schon viele Jahre in Dubai lebt, spreche ich in dieser Folge.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr dabei seid. Emirates, das ist eine Airline der Superlative. Mehr als 100 Airbus A380 sind aktuell in der Flotte und dazu dann auch noch einmal mehr als 100 Boeing 777. Und genauso eine 777 steuert auch der erfahrene Kapitän Holger Gibson. Mit dem habe ich gesprochen. Mitte März war das. Jetzt freue ich mich, euch dieses Gespräch präsentieren zu dürfen.
Hallo nach Deutschland.
Ja, Wetter passt wie immer in Dubai, ne? Ich habe mal geguckt, Sonne und so 28 Grad. Wie haben Sie Ihren Tag denn bis jetzt so verbracht?
Das stimmt, ja. Es ist sonnig, es ist sehr angenehm draußen. Wir haben immer noch angenehme Temperaturen. Es hat letzte Woche so ein bisschen geregnet, um die Temperaturen auch so ein bisschen unten zu halten. Wir waren heute Morgen im Fitnessstudio, haben dann ein spätes Frühstück eingelegt und und jetzt sitzen wir hier mit Ihnen zusammen am Esstisch.
Haben Sie einen Pool im Garten oder wie können wir uns so Ihr Leben dort vorstellen? Also haben Sie ein Haus in Dubai oder wohnen Sie in einem der großen Wohntürme?
Das ist in Deutschland würde man es ein Reihenendhaus nennen. Das ist etwas außerhalb. Das ist eine Community, die vor etwa 20 Jahren gebaut wurde. Und da konnte man sich damals als Ausländer ein Haus kaufen, Grund und Boden erwerben. Und da haben wir jetzt dieses kleine Reihenendhaus, einen kleinen Garten hinten draußen mit Blick in die Wüste. Nein, wir haben keinen Pool im Garten. Es gibt aber einen Swimmingpool in der, was wir Common Area nennen, wo man dann hingehen kann, wenn man gerne mal schwimmen möchte. Oder es gibt auch einen kleinen Tennisplatz. So sieht das aus. Und es ist, wenn man in die Stadt fahren möchte oder in den, sagen wir mal, an den Strand runter, sind das 20 Minuten mit dem Auto. Alles von hier aus ist etwa 20 bis 25 Minuten entfernt.
Also man kann schlechter leben.
Das stimmt, ja. Zum Flughafen, wenn ich zur Arbeit fahre, das sind knappe 25 Minuten, ja. Dann bin ich im Dienstgebäude und das Dienstgebäude ist ja direkt gegenüber vom Flughafen. Das ist alles nicht so weit weg.
Ja, also kurze Wege, das ist natürlich sehr angenehm auch und macht das Leben sehr, sehr leicht vor Ort. Dann gehen wir mal ein Stück zurück. Ende der 80er, wir wollen Sie erstmal ein bisschen kennenlernen, haben Sie bei Lufthansa das Fliegen gelernt und sind dann gestartet, wie damals im Prinzip üblich, dann auf der Boeing 737, haben die ein paar Jahre geflogen, dann ging es weiter auf die 747-400. Wie haben Sie so die ersten Jahre bei Lufthansa erlebt als Pilot?
Als ich meine Ausbildung gemacht habe, war ja noch Ost und West, da gab es noch eine Mauer, ne? 89 bin ich dann, als die Mauer fiel, bin ich gerade zu meiner zweiten Phase bei Lufthansa aufgebrochen in die USA. Das war dann, damals war das bei Lufthansa noch ein bisschen anders, als wir das heute kennen. 5 Phasen, abwechselnd Bremen, abwechselnd Phoenix in Arizona auf einmotorigen, zweimotorigen Maschinen. Und ich habe Ende 1990 das Type Rating, die Musterberechtigung auf 737-200 damals noch gemacht. Das einzige Uhrenflugzeug, das ich jemals geflogen habe, also ohne Flight Management System, sondern ganz normale Rundinstrumente. Und danach kamen die 737-300, 400, 500 dazu. Die bin ich insgesamt 6,5 Jahre, 4000 Stunden geflogen und bin dann im Frühjahr 97, habe ich umgeschult auf 747-400 und bin das Flugzeug dann auch 6,5 Jahre mit knapp 4000 Stunden auch geflogen.
Also das komplette Streckennetz. Und das Besondere dabei, Sie sind dann eine Zeit lang gar nicht nur für Lufthansa geflogen, sondern Sie wurden ja quasi verliehen von Ihrem damaligen Arbeitgeber. Erzählen Sie mal die Geschichte, weil die scheint ganz spannend zu sein.
Ja, Lufthansa hat ein Abkommen mit einer Regierung in Südostasien. Und diese Regierung hat einen Regierungsflugpark mit mehreren Flugzeugen. Und da stellt Lufthansa sowohl Wartungs- als auch Flugpersonal, die dann in einer rotierenden mehrjährigen Abordnung nach Südostasien gehen. Und ich hatte Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wurde gefragt, hast du Lust, das mal zu machen? Am Anfang war das nur eine einmonatige Urlaubsvertretung. Mhm. Und im Nachgang, als der Kollege, den ich vertreten habe, dann nach Frankfurt zurückkam, wurde mir angeboten, möchtest du gerne permanent hierher kommen? Und dann war ich insgesamt 4 Jahre mit kurzen Unterbrechungen mit diesem Projekt beschäftigt, bin die private 747-400, dieses Kunden für den Kunden im auch weltweiten Streckennetz, wo immer der Kunde halt hin wollte, geflogen, bis dieser Vertrag für mich zu Ende ging und Lufthansa gesagt hat, okay, wir verlängern den Vertrag mit dir nicht weiter. Und das war dann im Frühjahr 2003 und da kam ich dann nach Abbau meines Urlaubs, kam ich dann im Frühsommer 2003 nach Deutschland zurück. Hatte mich aber zu dem Zeitpunkt schon bei Emirates beworben, das heißt, das lief alles so ein bisschen parallel.
Dann steigen wir jetzt mal ein in die Zeit in Dubai, also wir sind Anfang der 2000er und da haben Sie gleich begonnen, die Boeing 777 zu fliegen, also die 777, das Flugzeug, das Sie auch heute fliegen. Ja, wie ist es bei Emirates zu arbeiten? Also es ist ja so aus deutscher Sicht natürlich eine Airline, die 4 Städte bei uns anfliegt und natürlich eine sehr große, sehr erfolgreiche Airline. Wie ist es bei Emirates zu arbeiten? Fragen sich sicherlich viele.
Emirates ist ein Arbeitgeber, der sich mit allen anderen Arbeitgebern, die wir so weltweit sehen, messen kann. Eine sehr offene Gesellschaft hier in Dubai. Und als ich 2003 hier zum Vorstellungsgespräch, zum Assessment kam, war das so ein entscheidender Punkt zu sehen, wie läuft das hier, wie machen die das? Und das war alles sehr offen. Alle Fragen wurden beantwortet. Der Arbeitgeber stellt ein sehr interessantes Paket in den Raum, das man akzeptiert, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt. Es gibt die Möglichkeit, in einer Firmenwohnung oder Firmenunterkunft in Anspruch zu nehmen. Familien, die hier mit schulpflichtigen Kindern herkommen, erhalten Unterstützung, was die Schulen angeht. Ein sehr großzügiges, wie ich finde, gerade in der jetzigen Zeit wichtiges Element des Arbeitsvertrages ist die gute medizinische Versorgung, die wir hier in Dubai genießen. Und Dubai ist, viele denken immer, der Golf, ist mir alles so ein bisschen suspekt. Dubai ist sehr offen. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn Sie möchten, können Sie sonntags zu einem christlichen Gottesdienst gehen oder alle anderen Konfessionen sind hier vertreten. Das heißt, es ist eine sehr offene Gesellschaft. Das spiegelt sich auch im Arbeitgeber irgendwo nieder. Wir haben 140 verschiedene Nationen repräsentiert bei unserem Arbeitgeber. Das heißt, sie sind immer, wenn sie mit jemandem zu tun haben, ist das immer multikulturell, multinational. Das ist auch, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich mir die Crewliste zum Beispiel anschaue, wenn ich fliegen gehe. Auf einer 777 sind wir immer irgendwo zwischen 14 und 18 Crewmitgliedern. Das ist immer sehr international aufgebaut. Alle sprechen Englisch. Die Sprache, mit der wir kommunizieren, ist Englisch. Und es macht es immer sehr interessant und vielschichtig, weil es ist nie das Gleiche. Ne? Wenn ich zurückgehe in Deutschland, wir sind alle deutsch oder deutschsprachig. Das heißt, wir haben den gleichen kulturellen Background. Hier ist das alles immer ein bisschen anders und es macht es ganz interessant. Und das Unternehmen bietet gute Bedingungen, die im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sind. Deshalb bin ich auch schon so lange hier.
Wie war denn Emirates damals, Anfang der 2000er? Also die Fluggesellschaft ist ja in den vergangenen Jahrzehnten extrem gewachsen. Wie ist es damals gewesen, 2003, als Sie angefangen haben? Wie riesig war die Airline damals?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Als ich hierher kam, 2003, hatte die Fluggesellschaft 50 Flugzeuge. 21 777 gemischt, 777-200, 300, alle mit Rolls-Royce-Triebwerken und A330-200 auch mit Rolls-Royce-Triebwerken. Relativ klein, der Flughafen hatte Anfang der 2000er mit diesem Ausbau begonnen, dieses längliche Terminal, das die Zuhörer kennen, die hier schon mal durch Dubai durchgekommen sind. Der erste Teil dieses länglichen Terminals war gerade eröffnet worden und die Ausbaupläne, auch mit den Flugzeugbestellungen, die damals schon publik waren, 340-500 und auch die neuen 777-300ER, die wir auch heute noch fliegen, das stand damals alles an. Aber es war eine kleine Fluggesellschaft, da haben Sie recht mit. Wir waren damals vielleicht 900 Piloten und eine recht kleine Gruppe. Das heißt, man kannte sich auch, das jetzige Flugbetriebsgebäude existierte damals noch nicht. Das heißt, es war alles kleiner, familiärer. Aber man hat schon gesehen am Horizont, dass hier demnächst Größeres passieren wird.
Da sind Sie also zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Dann kam ja auch noch der A380 dazu. Emirates ja die Airline, die mit Abstand die meisten Flugzeuge dieses Typs in der Flotte hat. Gab es mal die Möglichkeit zu wechseln auf den A380?
Es gab die Möglichkeit, als auf dem A380 hoher Personalbedarf war, konnte man sich bewerben. Das ging nach Dienstalter, Seniorität, wie bei anderen Fluggesellschaften auch. Und Kolleginnen und Kollegen, die auch Airbus vorbelastet waren, die früher in ihrem Vor-Emirates-Leben Airbus geflogen sind, wurden da natürlich bevorzugt berücksichtigt. Ich habe mich damals nicht beworben, weil das Streckennetz auf dem A380 ist zwar interessant, das ist ein interessantes Flugzeug, aber ich bin ein Boeing-Mensch. Ich fand Boeing schon immer cool und finde Boeing nach wie vor, baut gute Flugzeuge und die 777 ist ein tolles Flugzeug zu fliegen. Ich hatte damals keinen Grund, mich auf diese Stelle zu bewerben.
Das Streckennetz ist ja enorm groß. Können Sie jedes Ziel anfliegen oder ist das irgendwie, keine Ahnung, eingeteilt? Weiß ich, der eine Pilot fliegt nur nach Nordamerika, der andere Richtung Asien oder haben Sie Zugriff auf alle Destinationen?
Wir sind so qualifiziert, dass wir alles fliegen und der Arbeitgeber schaut auch was die Dienstplanung angeht, dass wir in regelmäßigen Intervallen überall hinkommen. Das heißt, für uns ist die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt, dass man eben auch schaut, dass man überall hinkommt, um auch eben diese sogenannte Route Proficiency zu haben. Wir können mit diesem Request-System, das wir haben ein System, wo wir uns Flüge wünschen können, die dann durch das System, das unsere Dienstpläne zusammenstellt, berücksichtigt werden, zu einem gewissen Grad natürlich. Schaut man, dass es alles, sagen wir mal, ein bisschen mit einer gewissen Gerechtigkeit auch verteilt wird, die Flüge. Das heißt, wenn ich mir sage, okay, ich möchte gerne nächsten Monat nach Asien fliegen und suche mir dann ein paar Ziele aus, dann kann das durchaus sein, dass dann auch mal ein nicht-asiatisches Ziel dabei ist. Oder ich suche mir eine Ultralangstrecke aus, dass ich mal in die USA möchte oder so. Das heißt, die Dienstpläne sind sehr gut gemischt. Zusätzlich haben auch die Kolleginnen und Kollegen, die die Frachterqualifikation haben, ich habe auch die Frachterqualifikation, weil wir fliegen ja zusätzlich zu den Passagiermaschinen, 777-300ER und 200LA, fliegen wir auch 11 Frachtmaschinen, nur Frachter, die auf der 777-200 basieren. Und wenn man Frachter qualifiziert ist, kann man dann zusätzlich auch für Frachtflüge requesten. Das mache ich dann auch ab und zu, weil es gibt ganz interessante Ziele auch, die nicht im Passagiernetzwerk mit drin sind, wo man dann mal länger frei hat. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr im November, bin ich einen Frachtertrip geflogen, wo ich dann 3 Übernachtungen in Saragossa hatte, was ein Nicht-Passagierziel ist. Und dann hat man mal eine ganz andere Perspektive. Auch Frachtfliegen ist eine ganz andere Operation, weil die Frachtoperation läuft hier nicht über den Hauptflughafen DXB, Dubai International, sondern läuft aus Dubai World Central, DWC, der etwas weiter südlich liegt. Und die Frachter sind dort stationiert. Das heißt, das ist der Hauptfrachtknotenpunkt für große Fracht, die also nicht unten im Frachtraum von den Passagierflugzeugen mitfliegt, sondern die eben ein bisschen mehr Platz braucht. Und das ist auch mal was ganz Interessantes, wenn man nicht mit Passagieren, sondern mit Fracht. Zum Teil haben wir Pferde dabei, zum Teil Autos, da ist alles Mögliche dabei.
Das ist natürlich cool, wenn man den Mix hat. Wenn Sie gerade sagen, dass Sie ja die 777 auch so gerne fliegen, dann werden Sie ja eines Tages, die Frage ist wann, ja dann auch den Nachfolger fliegen, also die neue 777, die in Seattle darauf wartet, dann auch endlich an die Kunden ausgeliefert zu werden. Auf die freuen Sie sich auch schon?
Ja, das wird interessant werden, weil das ist mal ein ganz neues Layout. Das Cockpit, moderner, mit diesen Folding Wingtips.
Haben Sie schon mal geguckt, wo der Schalter ist?
Ich habe Bilder gesehen, okay. Aber wir werden mal sehen, wie das dann schlussendlich aussieht. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, wann dieses Flugzeug schlussendlich zur Auslieferung kommt. Gerüchte sagen Ende 2025, aber wenn es dann hier auf dem Hof steht, wie wir sagen, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Dann wird man auch wissen, wie das trainingstechnisch läuft, wer anfängt, dieses Flugzeug zu fliegen, weil wir haben ja nun ein relativ großes Mix an Flugzeugen. Wir fliegen im Moment 3 Typen mit unterschiedlichen Varianten, unterschiedliche maximale Startgewichte. Dann wird man sehen, was der Regulator, der unsere Lizenzen übersieht, was der dann dazu sagt, ob wir alle Typen zusammenfliegen oder ob erstmal eine kleine Gruppe auf den neuen Typ geht. Das werden wir dann sehen. Das ist bisher noch nicht entschieden, weil das sind ja noch gut anderthalb Jahre hin, bis das Flugzeug vielleicht dann schlussendlich kommt.
Hoffentlich. Sie haben Trainings gerade schon angesprochen. Die finden alle in Dubai statt?
Das ist korrekt. Wir haben hier im Moment 3 Trainingsgebäude, sowohl fürs Pilotentraining mit den Simulatoren als auch für das Training der Kabinenbesatzung. Im Moment wird gerade ein 4. Trainingsgebäude gebaut für den A350-Simulator. Wir bekommen irgendwann im Mitte Sommer, Spätsommer den A350 ausgeliefert. Und da wird im Moment fieberhaft ein Trainingsgebäude gebaut für die A350-Simulatoren. Und ja, das gesamte Training findet hier, sowohl wenn das Unterricht ist, als auch die Simulatoren, findet alles hier in Dubai statt.
Ist ja auch ein beeindruckender Flughafen, finde ich immer extrem spannend, wenn man so landet, weil der auch so mitten in der Stadt mittlerweile liegt. Das wird ja früher auch mal anders gewesen sein, wenn man die Bilder mal so sieht. War ja im Prinzip am Stadtrand jetzt komplett eingebaut, ringsrum große Häuser und immer super Traffic, 24 Stunden am Tag. Wie steuert sich der DXB, der Flughafen, so an oder wie arbeitet es sich an dem Airport?
Der Flughafen, wie Sie gerade schon gesagt haben, 24 Stunden am Tag geöffnet. Hier ist immer was los. Es gibt nur noch ganz, ganz wenig Zeit, wo mal wenig los ist. Wir haben so 3 große Knoten. Das ist der Mitternachtknoten, wo dann Flüge ankommen und abfliegen. Viele Flüge, die aus Südostasien ankommen und dann die Frühmorgenabgänge nach entweder Nordamerika oder auch nach Europa. Dann haben wir frühmorgens einen Knoten, so zwischen 7 und 9 Uhr, wo im Prinzip genau das Gleiche passiert. Und dann gibt es im Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr auch nochmal so einen Knoten. Wenn man hier reinfliegt, gibt es quasi sowohl von Norden, Osten als auch Süden und Westen Einflugpunkte, wie das in Frankfurt genauso ist, ein Initial Approach Fix. Und dann wird dann dementsprechend geschaut, wie ist der Fluss, muss man ins Holding oder geht das direkt weiter in den Anflug. Das Problem in Dubai ist, dass wir nicht nur den Zivilflughafen haben, sondern wir haben auch einen militärischen Luftraum. Wir haben nebenan den Flughafen von Sharjah nach Norden hin, der auch durch andere Fluggesellschaften dementsprechende Anflugsequenzen hat. Es ist wie in Frankfurt. Sie kommen an und Ihnen wird gesagt, ja, es gibt keine Verzögerung, Sie können direkt quasi weiterfliegen oder man muss 1, 2 Holdings fliegen. Aber das ist mittlerweile ist das ziemlich gut organisiert. Und wenn man so guckt, Flight Radar 24 zeigt ja nun auch deutlich, wie so die Verkehrsflüsse sind, wenn gutes Wetter in Dubai ist und die Anflugsstaffelung so funktioniert, dass man relativ eng staffeln kann, dann geht das relativ zügig. Also es ist wirklich ganz selten, dass mal, und das hängt dann meistens mit Wetter zusammen, wie jetzt gerade letzte Woche, als es hier geregnet hat, oder jetzt ist gerade die Jahreszeit, wo es umschwingt von Winter auf Sommer, dass wir ab und zu mal morgens ein bisschen Nebel haben, dann kommt es natürlich wie anderswo auch zu ein bisschen Verzögerung. Aber sonst ist dieser Flughafen sehr, sehr gut organisiert.
Fällt auf jeden Fall selten Schnee, ne?
Das stimmt. Das ist hier ein, und was Sie gerade vorher gesagt haben, es ist ein Stadtflughafen. Und das macht diesen Flughafen, finde ich, so interessant, weil Sie steigen als Passagier aus, Sie sind zügig durch die Einreise, Ihr Gepäck ist zügig da, Sie steigen ins Taxi und je nachdem, wo Ihr Hotel ist, kann es durchaus sein, dass Sie 10 Minuten später schon im Hotel sind. Also das ist wirklich recht gut organisiert. Wir waren jetzt gerade, ich hatte ein paar Tage Urlaub, wir waren ein paar Tage weg und sind am Montag zurückgekommen. Und von Ankunft, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, bis wir zu Hause waren, das hat eine Stunde gedauert.
Ja, für so eine große Metropole sind das wirklich gute Zeiten, das stimmt. Und es ist erstaunlich, dass so viele Flugbewegungen über 2 Bahnen geführt werden. Ne? Das ist schon erstaunlich.
Das stimmt. Also dadurch, dass als der Flughafen vor 10 oder etwas mehr als 10 Jahren ausgebaut wurde, früher waren das ja 2 genau parallel liegende Bahnen. Dann hat man die eine Bahn, die Südbahn, etwas weiter nach Osten verschoben, um quasi einen sogenannten Staggered Approach fahren zu können. Und das hat die...
Was ist das? Was ist das?
Dass die Bahnen nicht parallel betrieben werden, sondern dass man quasi die eine Bahn hat man ein Stück weiter verschoben, um auf diese Art und Weise nicht einen horizontalen, sondern in der Längsachse einen Abstand zwischen den Flugzeugen zu erzeugen. Und auf diese Art und Weise haben sie dann ein Flugzeug, das auf der Nordbahn landet, die Südbahn ist nach Osten verschoben und dann kann, wenn der Flieger quasi aufsetzt, kann der andere Flieger schon anfangen mit seinem Take-off-Roll und zu starten. Und auf diese Art und Weise hat man die Stundenkapazität des Flughafens leicht erhöhen können, als man das gemacht hat. Weil ansonsten haben wir, wie Sie das vorhin schon korrekt gesagt haben, der Flughafen liegt mitten in der Stadt. Es gibt im Prinzip kein freies Land um den Flughafen mehr, wo man expandieren könnte. auf diese Art und Weise hat man es geschafft, die Flugbewegungen etwas erhöhen zu können.
Im Sommer ist es extrem heiß. Die hohen Temperaturen, haben die Auswirkungen auf den Flugbetrieb?
Ja, hohe Temperaturen bedeuten, dass das Flugzeug ab einer gewissen Temperatur weniger Startlast tragen kann. Das heißt, die Leistung der Triebwerke ist begrenzt. Das heißt, so ab 38 Grad Celsius haben wir Abschläge, was die Leistung der Triebwerke angeht. Das heißt, wir können weniger Gewicht mitnehmen. Das heißt, im Sommer ist das so, wenn wir hier gerade die Abgänge nach Nordamerika haben, wo wir immer dann am maximalen Startgewicht hängen, da wird dann immer schon geguckt, dass man die Flieger vor 9 Uhr rausbekommt. Weil wenn es dann wärmer wird, dann hat man locker mal 5, 6, 7, 8 Tonnen, die man nicht mitnehmen kann. Das heißt, dann bleibt entweder Fracht stehen. Im schlimmsten Fall kommen dann nicht alle Passagiere mit. Aber das ist auch relativ gut organisiert, dass man wirklich im Vorfeld schon immer schaut, dass die Flieger, die haben dann Priorität, dass man guckt, dass die Abfertigung funktioniert, dass keiner fehlt, dass man dann wirklich pünktlich die Türen zumachen kann und dann zum Start rollen kann. Und das funktioniert meistens ganz gut. Wir haben auch oft dann um diese Jahreszeit, dass diese Langstrecken dann früh morgens um 3 oder um 4 gehen, wenn es dann kühler ist, wenn es dann unter 30 Grad mal hat. Aber Sie haben schon recht, das wirkt sich auch, gerade wenn Sie nachmittags die Flieger haben, die nach Europa gehen, ist es Gott sei Dank mit 7 Stunden Flugzeit, hat das keinen großen Einfluss drauf. Aber die Temperaturen haben einen Einfluss auf die Leistung der Triebwerke.
Wie ist denn das im Sommer, wenn es so richtig heiß ist? Requestet man sich dann auch mal Flüge in kältere Regionen? Also freut man sich dann auch, wenn man mal Temperaturen so um die 10 Grad hat?
Nein, das mit dem Requesten, das ist immer so eine Sache. Das kommt immer ganz drauf an, was man denn gerne hätte, wo man denn gerne hin möchte. Ich finde, nach 20 Jahren finde ich Dubai im Sommer, ja, es ist heiß, aber der Körper gewöhnt sich irgendwie dran. Und die, sagen wir mal, die Tagesabläufe, die man so hat und das Freizeitangebot, das passt sich den Temperaturen an. Und wenn ich meine Dienstpläne im Sommer mir anschaue, ja gut, Nordeuropa ist dann etwas, wo man dann gerne mal hinfliegt, weil man sagt, in Deutschland ist vielleicht schönes Wetter und es hat vielleicht nur 25 Grad und alles ist grün und die Schwimmbäder sind offen. Oder auch, wenn man wirklich mal was Kühleres möchte, dann halt Richtung Australien oder Neuseeland, wo es halt dann Winter ist, oder Südamerika. Das hängt ganz davon ab. Aber das kommt ganz drauf an, was dann so im Streckennetz im Angebot ist, weil das wechselt ja auch immer so ein bisschen. Die Strecken zwischen Boeing und Airbus, das ist auch immer ein bisschen saisonal abhängig, dass dann gewechselt wird, dass man sagt, okay, nächsten Monat nehmen wir den Zielort von der A380 auf die 777, weil weniger Verkehr erwartet wird oder so. Das kommt immer ganz drauf an.
Ich habe bei Instagram gefragt, auch da gibt es ja Luftraum. Gibt es Fragen an den Piloten von Emirates? Und da sind einige interessante Fragen reingekommen und die würde ich jetzt einfach mal so der Reihe nach vorlesen und dann sind wir mal gespannt auf Ihre Antworten. Die Zusammenarbeit mit dem Dispatch, wie läuft das denn bei Emirates ab?
Flight Dispatch benutzt ein System, das heißt Lido. Das ist ein System, das wir bei Lufthansa einkaufen oder das wir gesourced haben. Wir kriegen, bevor ich fliegen gehe, setze ich mich hier zu Hause hin, lade den Flugplan runter und schaue mir an, was der Dispatcher gemacht hat. Die Dispatcher machen alle einen sehr guten Job. Und in der Regel ist es so, dass es an dem Flugplan nichts auszusetzen gibt. Das heißt, wir kommen dann zum Flugzeug und machen dann erst, wenn, das ist eine Besonderheit, die ich, sagen wir mal, bei Lufthansa nicht kannte vorher, das wird bei Emirates hier so gemacht, dass wir, wenn der Schalter zu ist und klar ist, wie viele Passagiere haben wir, wie viel Fracht haben wir, wie viele Koffer sind eingecheckt, dann wissen wir genau, wie schwer das Flugzeug ist. Und wenn das Gewicht von dem abweicht, was auf dem Flugplan gerechnet wurde, dann passen wir den Treibstoff an. Das heißt, wenn das Flugzeug schwerer ist, tanken wir ein bisschen mehr. Wenn das Flugzeug leichter ist, nehmen wir ein bisschen weniger mit, um einfach den Spritverbrauch so effizient wie möglich zu machen. Aber die Zusammenarbeit mit Dispatch ist wunderbar. Also wenn ich ein Problem habe, dass ich sage, okay, auf dem Flugplan, da passt mir etwas nicht oder ich habe irgendwas gesehen, was der Kollege vielleicht übersehen hat, dann hat man direkt auf dem Flugplan eine Telefonnummer, wo man direkt als Kapitän anrufen kann und sagen, pass mal auf, hast du das gesehen? Ich glaube, da müssen wir was ändern oder habe ich hier was falsch verstanden? Also die Zusammenarbeit ist wunderbar, das funktioniert gut. Und auch wenn man unterwegs ist, wenn man, sagen wir mal, wir fliegen eine Ultralangstrecke in die USA und es gibt unterwegs, was ab und zu mal auf dem Nordatlantik passieren kann, dass man die Strecke, die geplant ist, nicht fliegt, dass man vielleicht ein Grad weiter südlich fliegt oder so, dass man dann über den Dispatcher anschreibt per ECAS, also das ist unsere Kommunikationsmethode, wenn wir in der Luft sind und sagen, hier, wir haben Rerouting bekommen, kannst du mal bitte uns das neu berechnen, ob das alles passt mit dem Sprit und so weiter, weil die Winde vielleicht anders sind. Also bottom line, das ist, funktioniert wunderbar.
Jetzt geht es nicht unter die Haut, aber ganz nah ran an die Haut. Hier schreibt jemand, unbeliebtes Thema, Langstreckenflüge mit Thrombosestrümpfen. Das ist jetzt mal eine Frage, die mal ganz nah ran geht. Also hat ein Pilot, ein Pilotin auf Langstreckenflügen Thrombosestrümpfe an? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Habe ich, ja. Ich habe also damit schon vor Jahren angefangen. Fragen Sie mich nicht, wie ich da drauf kam oder wer mich da drauf gebracht hat. Aber ich mache das, dass ich wirklich auf Langstrecken, weil wir sitzen ja nun wirklich die ganze Zeit. Ja, man geht mal raus, sich die Beine vertreten, man muss mal auf Toilette. Aber im Prinzip sitzen wir ja die ganze Zeit. Und ich trage schon seit 20 Jahren, dass ich Thrombosestrümpfe nicht nur auf den Ultralangstrecken, also auch auf dem 7-Stunden-Flug habe ich diese Strümpfe an. Und ich hatte noch nie Probleme. Und von daher denke ich, ist das eine ganz gute Sache, die man auch als, sagen wir mal, als Reisender, wenn man selten reist, unser Körper ist daran gewöhnt, dass wir diese langen Perioden des Sitzens haben und auch die Unterschiede in Luftdruck etc. Aber ich denke, es ist eine sehr gute Idee und ich werde das sicherlich bis zum Ende meiner Karriere und dann auch, wenn ich als Passagier nach meiner Pensionierung fliege, werde ich das sicherlich weiterhin machen.
Letzte Frage aus der Community. Freuen Sie sich auf den A350? Ich nehme mal an, dass Sie wahrscheinlich den nicht fliegen werden, wenn er zu Emirates kommt, oder?
Ich werde den sicherlich nicht fliegen. Hier ist das meistens so, dass man versucht, die Kosten für eine Umschulung nach Möglichkeit gering zu halten, weil natürlich jede Umschulung kostet Geld, weil der Pilot ist nicht verfügbar, der Pilot ist am Boden. Was hier im Moment gemacht wird, ist, dass man mit großem Nachdruck zusätzlich Piloten auf dem A380 geschult hat, die man dann mit relativ geringem Schulungsaufwand auf die A350 weiterschulen kann. Ich freue mich auf das Flugzeug, weil es ein neues Produkt ist. Es ist ein modernes Flugzeug, das Flugzeug sieht gut aus. Und das Flugzeug wird sicherlich auch eine interessante neue Kabine haben, Kabineninnenausstattung haben. Und ich bin dann gespannt, ob es vielleicht sogar neue Ziele gibt, die wir mit diesem Flugzeug anfliegen werden. Also ja, ich freue mich auf das Flugzeug. Es wird bestimmt interessant.
Ich habe zu Hause so ein Modell vom A350 von Emirates. Den gucke ich mir häufiger an und das ist wirklich ein schönes Flugzeug. Das kann man nicht anders sagen. Dann noch ein, zwei private Fragen. Sie haben auch Ihr persönliches Glück bei Emirates gefunden.
Ich habe da vor knapp 20 Jahren hier eine Kollegin kennengelernt und wir sind jetzt seit etwas über 18 Jahren verheiratet. Meine Frau hat vor 2 Jahren aufgehört zu fliegen und ja, das funktioniert alles ganz gut. Mittlerweile ist das so, dass sie statt on duty zu fliegen, wenn ich dann so einen schönen Trip habe irgendwo mit freien Tagen unterwegs, da kommt sie dann meistens mit. Ja, so ist das.
Kabine oder Cockpit kennengelernt?
Kabine. Ah, ja. Meine Frau war 29 Jahre bei Emirates in der Kabine tätig, 17 Jahre als Purserette und hat vor, wie gesagt, 2 Jahren als Purserette hier aufgehört zu arbeiten.
Der Klassiker also. Kennengelernt,
auf dem Umlauf. Schon der Klassiker, genau, das stimmt. Haben Sie vollkommen recht.
Wenn Sie eines Tages dann Ihre Karriere in der Luft beenden, bleiben Sie dann in Dubai oder geht es dann in andere Regionen auf dieser Welt?
Das ist so eine Frage, die wir uns häufig stellen. Das hängt so ein bisschen mit den internationalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zusammen. Im Moment sind wir hier so glücklich, dass wir sagen, wir könnten uns vorstellen, hier zu bleiben. Dubai bietet so viele Optionen auch für Menschen, die nicht mehr berufstätig sind, wo man dann hier bleiben könnte. Es ist sicherlich eine interessante Option, die wir in Erwägung ziehen. Deutschland ist 6,5 Stunden weg. Meine Frau ist von den Philippinen. Manila ist knappe 8 Stunden weit weg. Das Wetter ist immer gut. Dubai, eine der sichersten Städte der Welt, wie ich meine. Sehr gut aufgestellt. Es wird einem hier nicht langweilig. Also in den 20 Jahren, in denen ich hier war, es ist mir noch nie langweilig geworden. Sowohl was die Freizeitgestaltung angeht, als auch die ganzen anderen Dinge, die man hier unternehmen kann. Es ist ein sehr, sehr interessanter Ort, sich aufzuhalten und zu leben.
Ja, dann jetzt die alles und entscheidende Frage.
Das Lieblingsflugzeug.
Ich ahne, was Sie jetzt sagen werden, aber die Frage muss natürlich trotzdem sein. Und bitte seien Sie ehrlich, welches Flugzeug sehen oder fliegen Sie am liebsten?
Die 747 ist das Flugzeug, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Die 777 ist ein tolles, modernes Flugzeug, aber was die fliegerische Leistung, die Redundanz und allein das Aussehen angeht, für mich ist die 747 nach wie vor die Königin der Lüfte. Und die Zeit, die ich auf diesem Flugzeug verbracht habe, möchte ich nicht missen.
Das heißt, wenn Sie heute irgendwo die großen Flughäfen auf dieser Welt anfliegen, vielleicht in Nordamerika, und dann die 747-8 sehen von Lufthansa oder von Korean, dann schlägt Ihr Herz ein bisschen schneller.
Das ist korrekt, ja. Das ist nach wie vor eines der Flugzeuge, wenn Sie, ich war irgendwann letztes Jahr in Mexico City und bin um den Flieger rumgelaufen, was wir ja vor dem Abflug machen. Und zu dem Zeitpunkt landete gerade Lufthansa mit der 747-8. Und es ist einfach ein Moment, wo man einfach stehen bleibt und sich das anschaut. Es ist einfach ein tolles Schauspiel, ein tolles Flugzeug. Es ist schade, dass die 777 einer der Gründe ist, dass dieses Flugzeug jetzt nicht mehr gebaut wird und Stück für Stück als Passagierflugzeug verschwindet. Und als Frachter bleibt sie uns erhalten. Aber es ist schade. Aber gut, ich denke, jedes Flugzeug hat irgendwo seine Zeit am Himmel. Und auch da muss man einfach in die Zukunft schauen. Ne?
Dann machen Sie uns erstmal noch ein bisschen neidisch. Wohin geht die nächste Reise? Welches ist das nächste Ziel?
Ich fliege morgen Nacht, Donnerstag Nacht, Freitag früh nach Washington DC. Langstreckenflug fliegen wir mit 4 Kollegen im Cockpit, 2 Kapitäne, 2 Co-Piloten. Flugzeit irgendwie so um die 14 Stunden. Dann haben wir eine Übernachtung in Washington und ich bin dann am Freitag geht's hin, am Sonntag bin ich wieder hier.
4 Kollegen ist ja dann relativ entspannt, oder? Das heißt, man kann wirklich zwischendurch mal sich auch länger hinlegen?
Ja, das läuft auf diesen Ultralangstrecken, läuft das so, dass der Dienstplan zeigt, welche Besatzung das Flugzeug hinfliegt und welche Besatzung zurückfliegt. Das heißt, man weiß dann immer schon vorher, ob man direkt nach dem Start in die Pause geht oder ob man direkt nach dem Start arbeiten muss und kann dann dementsprechend auch vorher den Schlafmodus so ein bisschen drauf einstellen. Ich weiß, dass ich morgen Nacht, wenn ich zum Dienst komme, direkt nach dem Start in die Pause gehe. Und wir teilen im Prinzip, wenn man den Steig- und Sinkflug abzieht, teilen wir das, was übrig bleibt, durch 2. Das heißt, da werden dann so irgendwie 6,5 Stunden Pause bei rauskommen. Diese Flugzeuge, diese Ultralangstreckenversion, haben im hinteren Teil der Kabine ein sogenanntes Crewrest. Das ist ein Bereich mit 10 Betten, die im Vorhang abgetrennt sind. Man hat also seine Privatsphäre. Und dann zieht man sich nach dem Start um, geht nach hinten ins Crewrest und legt sich eine Runde hin. Entweder liest man noch ein Buch oder schläft direkt. Das passt ganz gut.
Und Sie können das dann auch, ja, hinlegen und dann gehen die Augen zu und dann sind Sie auch weg.
Das auf Kommando schlafen, das habe ich selbst nach 30 Jahren Fliegerei noch nicht gelernt. Das kommt immer ganz drauf an. Manchmal ist ja so, man möchte gerne schlafen, aber da geht manchmal so vieles noch im Kopf umher. Aber meistens hilft das so, diese Crewrest-Bereiche bei Emirates haben einen kleinen Fernsehschirm, gleiche Größe wie in der Economy Class, mit dem gleichen Zugang zum In-Flight Entertainment. Das heißt, wenn man dann ab und zu sagt, ich kann nicht schlafen, dann schaut man sich entweder einen Film an oder hört Musik aus diesem sehr umfangreichen Angebot, das wir da an Bord haben. Und das hilft dann meistens. Also wenn ich dann irgendeinen alten Film, den ich schon dreimal gesehen habe, mir anschaue, dann ist nach 20 Minuten ist meistens so, okay, jetzt ist der Körper so weit unten, dass man dann schlafen kann. Das funktioniert dann irgendwie schon.
Das klingt gemütlich. Dann wünschen wir morgen guten Flug, viel Spaß beim Blockbuster und ja, many happy landings.
Vielen Dank für die Gelegenheit, hat mich sehr gefreut und schöne Grüße zurück nach Deutschland.
Also ich habe einiges gelernt in dieser Folge. Über den Flughafen von Dubai, natürlich auch über die Airline Emirates. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn ja, dann freue ich mich über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Auch über eine kleine Nachricht. Bei Apple hat da zum Beispiel jemand kommentiert, ich höre jede einzelne Episode. Das ist natürlich das schönste Lob. Dann seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.